Hallo und herzlich willkommen zu Globale Dialoge, die wöchentliche Sendung der Women on Air hier auf Radio Orange 94.0. Ich bin Andrea Zellinka, Women on Air und Redakteurin der Frauensolidarität. Die Frauensolidarität ist eine feministische Zeitschrift mit globaler Perspektive und vor kurzem ist die neue Ausgabe erschienen, die sich mit Revolution und Transformation beschäftigt. Und die möchte ich euch heute vorstellen. Um das zu tun, habe ich zwei Autorinnen der neuen Ausgabe eingeladen. Mit mir im festlich geschmückten Studio morgen für den 8. März sitzen Sarah Muhammadi. Sie hat uns für uns über die aktuellen Proteste im Iran geschrieben. Sarah ist freie Journalistin und Studentin mit iranischen Wurzeln und schreibt vor allem über den Iran, Migration und soziale Gerechtigkeit. Hallo Sarah, schön, dass du da bist.
Hallo, danke für die Einladung.
Und außerdem haben wir Agnes Sieben eingeladen. Agnes studiert internationale Entwicklung in Wien, schreibt nebenbei für die Online-Redaktion von Amerika 21 und ist ebenfalls Radiomacherin bei den Women on Air. Sie hat mehrere Monate in Chile gelebt und studiert und in der aktuellen Ausgabe über das Scheitern des Verfassungsentwurfs in Chile geschrieben. Willkommen, Agnes.
Hallo, schön, dass ich hier sein darf.
Und an den Reglern heute Abend meine Kollegin aus der Redaktion, Claudia Dal Bianco. Danke, dass du die Technik machst. In der aktuellen Ausgabe der Frauensolidarität haben wir uns, wie gesagt, mit Revolutionen und Transformationen beschäftigt. Aktuell nehmen wir global einen konservativen Backlash wahr, aber auch eine immer stärker werdende globale feministische Bewegung. Das heißt, revolutionäre Proteste und Widerstand, Machtwechsel und Transformation verfolgen immer häufiger zentral feministische Ziele. Unsere Autorinnen der neuen Ausgabe blicken zum Iran, nach Afghanistan, Kurdistan, nach Kolumbien, Chile, Nigeria, Georgien oder reflektieren, inwiefern eine feministische Außenpolitik die Bewegung auf der Straße unterstützen kann. Und es scheint ganz so, als ob das 21. Jahrhundert die Zeit der feministischen Revolution eingeläutet hat. In ihren ersten Reihen stehen vor allem schwarze, POC, indigene, migrantische und muslimische Flinter. Überall auf der Welt gibt es feministische Kämpfe. Aber der Schwerpunkt der Zeitschrift wurde vor allem auch durch die Geschehnisse in Iran inspiriert, in dem gerade vor den Augen der Weltöffentlichkeit ein revolutionärer Prozess stattfindet. Am 13. September 2022 wurde die 22-jährige Kurdin Jina Mahsa Amini von der iranischen Sittenpolizei in Teheran verhaftet, weil sie ihr Kopftuch angeblich zu locker getragen hatte. Amini fiel ins Polizeigewahrsam ins Koma und musste ins Krankenhaus gebracht werden. 3 Tage später starb sie. Laut der Polizei habe Amini einen plötzlichen Herzinfarkt gehabt. Ihre Familie berichtet allerdings, dass es in Haft zu Polizeigewalt gekommen sei. Daraufhin haben sich ausgehend von kurdischen Städten im Iran Demonstrationen auf das ganze Land ausgebreitet. Sarah, meine erste Frage an dich. Ich nehme an, dass das nicht das erste Mal war, dass die Sittenpolizei so hart durchgegriffen hat. Warum hat die Bevölkerung dieses Mal so stark mit den Protesten reagiert?
Also ich denke, man muss die Proteste, die gerade im Iran stattfinden, also man darf sie nicht losgelöst betrachten. Es ist jetzt vor allem in den letzten Jahren, seit 2017, immer wieder zu Protesten gekommen. 2017 waren es die ersten Proteste, wo Frauen in der Revolution Street ihre Kopftücher abgenommen wurden, niedergeschlagen wurden, verprügelt wurden deswegen. Dann 2019 gab es Proteste von wirtschaftlich schwächeren Schichten, die halt eben gegen wirtschaftliche Misere auf die Straßen gegangen sind, gegen hohe Benzinpreise. 2020, 2021 gab es Proteste wegen Wasserknappheit und es handelte sich also um einen sehr brodelnden Kessel, der eben vor dem Tod von Jina Amini bestand. Und ich glaube, ein anderer wichtiger Faktor war, dass kurz bevor Jina Amini gestorben ist, es einen Fall von Polizeigewalt gegen eine Frau gab, die in einem Bus in einem Streit gegen eine Sittenwächterin gekommen war, weil sie eben auch ihr Kopftuch angeblich zu locker getragen hatte. Und diese Sittenwächterin wurde aber von Mitfahrern im Bus dann aus dem Bus gedrängt. Aber Tage später wurde eben diese Frau, Sepide Rushno hieß sie, auffindig gemacht von der Polizei, verhaftet, im Polizeigewahrsam verprügelt. Das hat man dann auch gesehen, weil sie dann öffentlich ein Geständnis abgeben musste und sich eben falsch, also ein falsches Geständnis von ihr erzwungen wurde. Mhm. Und ich glaube, der Fall von Gina Mini war dann quasi ein Fall zu viel und es war halt auch ein Fall von besonders brutaler Polizeigewalt, in dem Sinne, dass sie eben ins Koma gefallen und gestorben ist. Und Frauen und Mädchen, die im Iran aufwachsen, die konnten sich einfach sofort mit ihr identifizieren, weil sich eben jede dachte, das hätte ich sein können. Und das sieht man auch an den Protestsprüchen, wir sind alle Gina, wir sind alle Masa.
Und nun sind die Geschehnisse ja schon ein paar Monate her, also das Ganze ist im September, wie gesagt, passiert und seither wird demonstriert und protestiert. Aber man weiß ja auch, dass mit der Zeit ein bisschen die Kraft ausgehen kann in der Bevölkerung. Wie schaut die Situation momentan aus?
Ja, genau. Also es ist eben so ein Auf und Ab, würde ich sagen. Also ich glaube, man kann auch nicht von Menschen verlangen, dass sie jeden Tag auf die Straße gehen. Aber es war jetzt vor allem Winter auch andere Protestformen. Also es gibt ja quasi diese klassischen Straßenproteste, die wir viel gesehen haben. Aber es gibt eben auch Protestformen, wie Frauen haben in der Öffentlichkeit endgültig das Kopftuch abgelegt in vielen Teilen des Irans. Es gibt Protestformen wie Graffitis und Straßenmalereien und so weiter. Aber man muss jetzt auch sagen, jetzt die jüngsten Geschehnisse in den letzten Wochen waren, dass es zu Vergiftungen von Schulmädchen gekommen ist. Also es sind mysteriöse, in Anführungszeichen, Vergiftungserscheinungen. Die Mädchen fallen in Ohnmacht, müssen hospitalisiert werden. Und viele KritikerInnen gehen davon aus, dass das Regime dahinter steckt, vor allem weil es sich beim Iran um einen Überwachungsstaat handelt, wo überall Kameras sind und so Verantwortliche eigentlich, wenn der politische Wille da wäre, sofort ausfindig gemacht werden könnten. Also es gibt ja auch Gesichtserkennungssoftware mittlerweile, womit Protestierende verfolgt werden. Also könnte man diese Verantwortlichen sofort eigentlich ausfindig machen. Und deswegen gehen viele gerade davon aus, dass eben das Regime dahinter steckt. Und jetzt haben wir in den letzten Tagen gesehen, dass wieder Straßenproteste vermehrt stattfinden.
Und du hast jetzt schon beschrieben, dass es verschiedene Formen der Proteste gibt. Und man sagt auch, dass die iranische Revolution dieses Mal und die Proteste und die Demonstrationen eine ganz neue Qualität haben als vorher. Kannst du ein bisschen mehr darüber erzählen? Was ist das Neue daran?
Ja, die Proteste, also das Einzigartige an diesen Protesten ist, und das hat auch mit Gina Minis Herkunft zu tun, dass sie eben in den kurdischen Gebieten begonnen haben. Gina war selber Kurdin und dass es eben nicht um Proteste, also es nicht um Proteste gibt, die jetzt in diesen Großstädten begonnen haben, sondern eben in einem sehr stark militarisierten Gebiet, in einem sehr stark unterdrückten Gebiet und eben der Spruch dieser Revolution, Frau, Leben, Freiheit, das Jinjian Azadi, eben ein feministischer Spruch ist. Also Jin, Frau und Jian haben denselben Ursprung, also Frau und Freiheit gehören da zusammen. Und das bedeutet auch im Sinn, dass diese Proteste eben von Frauen begonnen werden, aber sich dann genderübergreifend verbreitet haben, die Proteste in Kurdistan begonnen haben, aber sich dann auf das ganze Land ausgebreitet haben. Und ein wichtiger Aspekt ist zudem, dass sie klassenübergreifend stattfinden. Also es ist jetzt nicht nur diese eine Schicht, die auf die Straßen geht, sondern es findet sehr klassenübergreifend statt. Mhm. Und eben das Jinjian Azadi ist eine ist ja ein Spruch von der kurdischen Freiheitsbewegung, also in sich selber halt eine feministische, antipatriarchale Forderung und eben eine Forderung, die sich gegen jegliche Art von Unterdrückung auflehnt. Und das zeigt sich eben darin, dass sich alle in diesen Spruch, mit diesem Spruch identifizieren können. Und eben deswegen dann auch Männer und andere Ethnien sich solidarisch mit anderen Ethnien zeigen.
Wir werden da auf jeden Fall noch mal weiter drüber reden. Schauen wir jetzt mal kurz oder auch etwas länger nach Chile. Dort sieht die Situation etwas anders aus, weil anders als im Iran gibt es in Chile eine liberal-demokratische Verfassung. Dennoch kam es 2019 zu großen Protesten, die sogar als Revolte bezeichnet werden. Agnes, was waren die Gründe für die Revolte? Wer hat da überhaupt protestiert und wofür?
Ja, genau wie du eben meintest, sind natürlich der Ausmaß der Gründe sehr anders als im Iran, aber trotzdem glaube ich, dass es damals im Oktober 2019, als die Proteste begannen, so ein letzter Tropfen war, der so eine Wut zum Überlaufen gebracht hat. So kam es in dem Monat zur Erhöhung der Fahrpreise des öffentlichen Nahverkehrs in der Hauptstadt, woraufhin vor allem Schülerinnen zuerst begonnen haben, kollektiv das Bezahlen der Fahrpreise zu verweigern. Und dadurch ist aber eine viel größere Wut ausgebrochen, eine Wut allgemein auf eine neoliberal organisierte Gesellschaft, die wiederum dazu führt, dass die Bildung privat ist und sehr teuer, dass auch man verpflichtet ist, eine private Rentenvorsorge zu haben und auch das Reichtum im Land sehr unterschiedlich verteilt ist. Und dadurch, dass die Forderungen dann auch viel breiter wurden, sehr schnell, sind auch sehr schnell auch quer durch die Gesellschaft eigentlich Menschen auf die Straße gegangen. Also jung und alt zusammen und nicht nur Schülerinnen und Studierende, wie es oft in Chile auch die Jahre davor schon dazu kam. Und ganz besonders ist, glaube ich, auch, dass sie sich nicht nur auf die Hauptstadt Santiago konzentriert haben, sondern es wirklich zu landesweiten Protesten kam und auch viele Gruppen und Kollektive, feministische Gruppen oder auch indigene Gruppen sich den Protesten angeschlossen haben. Und ich glaube, eine breite gesellschaftliche Solidarität verstärkte sich dann auch zudem noch dadurch, dass besonders in den ersten Wochen die Proteste unter sehr starken polizeilichen Repressionen leideten und auch von den Regierenden sehr diffamiert wurden. Und dadurch sind die Forderungen dann sehr schnell auch forderten eine Absetzung des damaligen sehr konservativen Präsidenten Sebastian Piñera und auch so eine Anerkennung der Opfer der Gewalt der Proteste und dann natürlich auch noch zu einer wirklich tiefgreifenden strukturellen Veränderung der Gesellschaftsordnung, woraus dann halt diese Forderung nach einer neuen Verfassung formuliert worden ist.
Mhm. Etwas, was Sarah vorhin schon erwähnt hat, ist, dass solche Proteste oft nicht im Vakuum entstehen. Das kommt irgendwo her und entwickelt sich. Und du hast jetzt auch schon die neoliberale Verfassung erwähnt, die wogegen protestiert worden ist. Welche Rolle spielt das Erbe der Militärdiktatur von Augusto Pinochet, die von 1973 bis 1990 bestand?
Die Militärdiktatur war nicht nur ein sehr gewaltvolles Ende eines kurzen linken Projekts, das bis von 1970 bis 1973 war, weswegen auch die Proteste, die jetzt waren, sich immer wieder auf die Zeit unter Salvador Allende bezogen haben, auch symbolisch. Und ich glaube, weswegen auch viele Protestierende in ihren Familien oder in ihren Stadtbezirken so eine Erinnerung haben an die damalige Zeit und auch die Repression während der Diktatur, weswegen es so eine Erfahrung ist, eine Erfahrung von Widerstand, aber eine Erfahrung auch von Angst gegenüber Repression. Ich glaube, das ist so die eine Sache, weswegen auch um so die Emotionalität der Proteste zu verstehen. Aber gleichzeitig, wie du eben gesagt hast, hat die Militärdiktatur ein Wirtschaftssystem etabliert, was sehr neoliberal ist. Also nicht umsonst wird Chile zu der Zeit in diesen Jahrzehnten so ein bisschen benannt als ein neoliberales Versuchslabor. Und dieses Wirtschaftssystem wurde dann 1980 in der Verfassung festgehalten. Und diese Verfassung ist die Verfassung, die immer noch aktuell ist. Mhm. Und daraus hat sich halt auch dann diese Hauptforderung herauskristallisiert, der Proteste, diese Verfassung zu ersetzen mit einer neuen Verfassung, weil klar wurde, dass Veränderungen in Chile mit dieser Verfassung nicht möglich sind.
Mhm. Und 2020, also nach der Revolte, gab es quasi dieses Zugeständnis und ein Referendum, wo die BürgerInnen Chile für eine Verfassungsänderung gestimmt haben. Wie ist das abgelaufen? Wer hat dann quasi diese neue Verfassung vorgelegt?
Genau, nach dieser Abstimmung, wo knapp 80% der Bevölkerung für eine neue Verfassung waren, wurde auch mit abgestimmt, dass zu einem Verfassungskonvent kommen soll, wo Delegierte gewählt werden von der Bevölkerung, auch parteiunabhängige Delegierte. Und dadurch gab es zum Beispiel auch relativ viele Feministinnen oder Umweltaktivistinnen, die reingewählt worden sind, die halt nicht in der Partei organisiert waren. Und diese kamen dann mit dem Verfassungskonvent zusammen und haben dann den neuen Verfassungsentwurf zusammen erarbeitet, der dann wiederum im Herbst letzten Jahres, im September 2022, auch zur Abstimmung gebracht worden ist. Wo jedoch dieser Verfassungsentwurf von der Mehrheit der Bevölkerung wiederum abgelehnt worden ist.
Okay, auf das Scheitern der Verfassung kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal eine kleine musikalische Pause. Sarah, du hast ein Lied mitgebracht. Wie heißt das Lied, von wem ist es und um was geht's?
Also das Lied heißt Surude Azadi, also die Freiheitshymne quasi, übersetzt auf Farsi. Und das Lied wurde, also es handelt sich eigentlich um ein Video, das aufgenommen wurde. Und das Lied wurde von KunststudentInnen in Teheran gesungen. Und die Melodie davon ist dem Revolutionslied El Pueblo Unido, also aus der chilenischen Freiheitsbewegung, entliehen.
Mhm. Cool, hören wir rein. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Globale Dialoge. Ich bin Andrea Zenninger und ich sitze mit Sarah Muhammadi und Agnes Sieben im Studio und stelle gemeinsam mit Ihnen die aktuelle Ausgabe der Frauensolidarität vor, die sich mit Revolution und Transformation beschäftigt. Sarah, wir haben gerade schon darüber geredet, wie es aktuell um die Proteste im Iran steht und wie sich die gesamte Bevölkerung über Geschlecht, Klasse und Ethnie hinweg organisiert und gemeinsam demonstriert und protestiert. Was ist eigentlich das Ziel der Proteste? Was will die iranische Bevölkerung erreichen?
Also das Ziel ganz klar, also was man von den Sprüchen, die auf den Straßen gerufen werden, raushört, ist ein Regime Change, also eine Revolution. Und die Menschen haben sozusagen mit dem Regime gebrochen. Sie können sich keine Reformen mehr vorstellen. Es ist eben so, dass jede Person halt ihre eigenen Gründe dafür hat. Also natürlich bei Frauen geht es ganz klar um Frauenrechte und die Gender Apartheid, die im Land herrscht. Andererseits gibt es Proteste von PensionistInnen, die ihre Pensionen nicht ausbezahlt bekommen. Die Währung ist im Sturzflug. Die Mittelschicht im Iran verarmt. Und es gab jetzt dann auch noch Proteste wegen dem Zugang zu Gas. Also Iran ist ja das Land mit den zweimeisten Gasvorkommen in der ganzen Welt, aber kann seine eigene Bevölkerung nicht mit Gas versorgen und die Menschen frieren deswegen. Also ich glaube, jeder hat seine eigenen Gründe, warum es nicht mehr mit diesem Regime aushaltbar ist.
Und du hattest das vorhin schon ein bisschen erwähnt, es ist nicht das erste Mal, dass die Menschen auf die Straße gehen. Speziell seit 2009 und der Grünbewegung kam es immer wieder zu Aufständen und Protesten. Was glaubst du, woran lag es, dass die damaligen Bemühungen nicht erfolgreich waren?
Also damals ging es ja um den Wahlbetrug seitens des amtierenden Präsidenten Ahmadinejad gegen seinen Kontrahenten, dem Reformer Mousavi. Und das politische System in Iran war bis dahin so, dass es halt eben dieses Wechselspiel zwischen wirklichen Hardlinern und dann den Politikern, die ein bisschen Reformen wollen und ein bisschen eine Lockerung und eine Öffnung gegenüber dem Westen haben wollen. Und eben damals fand ein Wahlbetrug statt und die Menschen, vor allem in großen Städten und vor allem Studierende, also es war halt sehr auf Ballungszentren konzentriert und auf eine gewisse gesellschaftliche Schicht, sind damals auf die Straßen gegangen zu Millionen. Und nach dem Scheitern dieser Bewegung war es halt eben so, dass das Regime sich immer mehr Richtung Hardliner bewegt hat. Das heißt, selbst Reformpolitiker wurden abgesetzt und das Regime hat sich selber in so eine Ecke gedrängt, eben diese Versicherheitlichung und diese Überwachung so weit ausgebaut, dass eben es kein Wiggle Room, also kein Spielraum mehr gibt, überhaupt Reformen durchzusetzen. Und das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt, warum Menschen nicht mehr glauben, dass das System überreformierbar ist. Und das Regime hat sich da irgendwie quasi ein Eigentor geschossen damit. Und was man bei diesen jetzigen Protesten sieht, viele kritisieren ja, dass es jetzt nicht diese Proteste vor Millionen Leute auf die Straßen gibt, aber es ist ganz klar so, dass die Leute von den vorherigen Protesten noch gelernt haben, insbesondere von der grünen Bewegung, und deswegen war sie auch so wichtig, eben dass selbst in Teheran die Proteste sehr aufgeteilt sind auf einzelne Nachbarschaften und es gibt auch so Nachbarschafts- und Jugendorganisationen, die da mit sehr kreativen Methoden sich organisieren und dann in eher kleineren Gruppen auf die Straßen gehen, weil sie damit erreichen wollen, dass sich eben auch die Sicherheitskräfte aufteilen und nicht dann zu diesem einen großen Platz gehen, wo sie die Proteste niederschlagen, sondern kleine Feuer überall entfacht werden sozusagen. Mhm.
Okay, also die Revolution ist auf jeden Fall noch nicht vorbei. Es ist noch mitten im revolutionären Prozess und schauen wir mal, wie es sich weiterentwickeln wird. Also alle Hoffnungen und alle Kraft sende ich jetzt mal aus diesem Studio in den Iran. In Chile hat sich die Situation ja etwas anders entwickelt. Also es kam dann zu diesem Verfassungsentwurf. Und wenn der durchgegangen wäre, also wenn die chilenische Bevölkerung diesen akzeptiert hätte, wäre es die progressivste Verfassung der Welt gewesen sozusagen. So wird sie bezeichnet oder beschrieben. Kannst du Agnes erklären, warum die chilenische Bevölkerung die Verfassung im Herbst letzten Jahres abgelehnt hat?
Ja, ich glaube, die Gründe sind schon noch sehr vielfältig und alle suchen natürlich nach vielen Gründen, um sich das auch zu erklären. Ich glaube tatsächlich, dass die Überraschung über das Ergebnis international fast größer war als in Chile selbst, weil sich dort die Unzufriedenheit über den Prozess des Entwurfs der Verfassung schon vorher abgezeichnet hat. Und auch jetzt im Nachhinein bei der Wahlanalyse wird deutlich, dass nicht nur das klassisch rechte Lager dagegen gestimmt hat, sondern auch eher linkere Kreise, auch viele Frauen, Indigene und Umweltaktivistinnen. Und Viele sahen sich nämlich durch den Prozess irgendwie nicht genügend eingebunden. Und eigentlich war zu Beginn ja die Forderung, wirklich irgendwie mitbestimmen zu können. Und die Menschen am Anfang, die sich zur Versammlung zusammengetan haben, um diese Ideen zu formulieren, wollten ja eigentlich mitentscheiden. Und ich glaube, da zeigt sich auch einfach so dieser klassische Widerspruch, wenn so basisorganisierte Proteste dann in eine repräsentative Demokratie mit eingebunden werden und eben Kompromisse gefunden werden. Deswegen für die eine Seite war die Verfassung zu wenig radikal. Und bei der anderen Seite, glaube ich, litt viel der Zustimmung an einer sehr schlechten Kommunikation auch der Inhalte. Also die Verfassung war schon ein sehr komplexer Gesetzestext von knapp 400 Artikeln. Und in sehr kurzer Zeit zusammengeschrumpft musste dann diese Inhalte an die Bevölkerung kommuniziert werden und sie konnten auch nur mit Ja oder Nein stimmen. Und gerade dann wurden sehr viele Inhalte auch verkürzt von den Medien dargestellt, auch sehr populistisch dargestellt und Ängste wurden geschürt gegenüber wirtschaftlicher Unsicherheit, die dazu kommt, so einem scheinbaren Kommunismus, der dazu eingeführt wird, davon eingeführt wird. Und vor allem, denke ich, auch so ein bisschen die Mehrheitsgesellschaft gegenüber Minderheiten aufgespielt, indem behauptet worden ist, dass diese Verfassung eben nur die Rechte der Minderheiten vertritt, die Rechte von Frauen, von Indigenen und nicht mehr die Rechte der Mehrheit.
Mhm. Und was mich auch noch interessieren würde, ist, es gab ja die Wahl eines neuen Regierungschefs letztes Jahr, also Gabriel Boric. Und ist ja ein linker Regierungschef. Und deswegen würde man ja meinen, irgendwie, okay, also auch gemeinsam mit dieser progressiven Verfassung stehen die Zeichen eigentlich ganz gut, dass das Ganze klappen könnte. Welche Rolle spielt er eigentlich in diesem ganzen Aufwasch?
Ja, Gabriel Boric war am Anfang auf jeden Fall ein Hoffnungsfunke. Und gerade auch sein ganzes Kabinett, was sehr jung war und mehrheitlich besetzt war von Frauen und viele Personen seines Kabinetts, wie er auch, sind politisch geworden, sind in die Politik gekommen über Protestbewegungen, über Studierendenbewegungen. Zum Beispiel auch die Regierungssprecherin Camila Vallejo, die auch sehr bekannt ist für ihren Auftritt. Und gleichzeitig ist da aber auch einfach die Realität, die irgendwie mit der seine Forderungen vom Beginn irgendwie aufeinandertreffen. Denn Boric regiert mit einer rechten Mehrheit im Kongress und hat dann im letzten Jahr, also jetzt im ersten Jahr seiner Amtszeit, einfach sehr viele Kompromisse eingehen müssen. Und sehr viele seiner Handlungen widersprechen seinen Antrittsaussagen. Zum Beispiel hat er jetzt die Militarisierung in den indigenen Gebieten im Süden weitergeführt. Er hat das Freihandelsabkommen mit den pazifischen Ländern unterzeichnet, obwohl er sich ganz deutlich dagegen ausgesprochen hat zu Beginn seiner Amtszeit. Und ich glaube, dass auch wenn einige Stimmen sagen, dass er immerhin jetzt wieder so eine Stabilität eingeführt hat im Land nach Jahren der Unsicherheit, auch nach Jahren der Covid-Pandemie, ist eben ja die Forderung gewesen, eine Veränderung und nicht eine Kontinuität des politischen Alltags, den es auch vorher gab. Und ich glaube, dass sich viele jetzt auch vor allem dadurch verraten fühlen, dass Gabriel Boric in den letzten Monaten viele seiner Minister und MinisterInnen, die zu Beginn mit ihm angefangen haben, ersetzt hat mit alten Minister und MinisterInnen aus der Amtszeit von eher aus der Mitte kommenden Ex-Präsidentin Michelle Bachelet und dadurch auch nicht mehr kommunizieren kann, dass er mit der alten politischen Elite gebrochen hat. Und dass es so weit kam, liegt, glaube ich, auch daran, eben, dass dieser Verfassungsentwurf gescheitert ist, weil es das Projekt der Regierung von ihm war. Und durch dieses Scheitern einfach die rechte Opposition wieder mehr Macht hat, wieder mehr Verhandlungsmacht hat. Und auch dieser neu eingeleitete Verfassungsprozess, der jetzt im Kongress abgestimmt worden ist, einfach gar nicht mehr die Erwartungen der Leute vertritt, die auf die Straße gegangen sind damals, weil sie noch weniger einbezogen werden. Und weil es jetzt viel mehr von Kongressvertreterinnen und Expertinnen formuliert wird, der neue Entwurf. Und ja, ich glaube, deswegen einfach die Regierung ja, die Menschen, die damals auf die Straße gegangen sind, auch zu großen Teilen enttäuscht.
Mhm. Da würde ich nur kurz gerne nachfragen, hat er irgendwie einen Stress gehabt so? Also hat er sich irgendwie gedacht, okay, ich bin unter Zeitdruck, bis zu dem Datum muss die Verfassung durch sein und deswegen gebe ich der Bevölkerung nur 2 Wochen, um sich damit auseinanderzusetzen. Weißt du, ob das nicht hätte auch einfach anders laufen können?
Dass sozusagen zwischen dem Entwurf und der Abstimmung mehr Zeit gegeben ist. Genau. Das kann ich dir tatsächlich gar nicht beantworten, wer sozusagen diese Daten festgelegt hat. Okay. Ich glaube, vielleicht war zu Beginn auch einfach so ein Optimismus da, dass es klappen wird.
Dass die Bevölkerung schon Vertrauen genug haben wird in die Arbeit der Expertinnen und der Regierenden.
Ja, wie gesagt, ich meine, der erste Verfassungsentwurf wurde ja von den gewählten Delegierten gemacht und der zweite Verfassungsentwurf ist ja noch gar nicht fertig, genau.
Okay, ja, da kommen wir dann später nochmal drauf zu sprechen. Machen wir nochmal eine kleine Musikpause. Agnes, du hast auch einen Track mitgebracht. Was hast du uns mitgebracht?
Ich habe das Lied De Milagro von Wundern von der chilenischen Rapperin Sutra mitgebracht. Und sie hat in einem Interview davon gesprochen, dass Frauen ihren Weg gefunden haben des Ausdrucks. Und ich finde, ihre Musik ist irgendwie ein Weg und ich finde es sehr empowernd.
Cool, vielen Dank. Dann hören wir rein.
Aquí en la tierra de milagro, mi lado oscuro siempre quiso mantenerme abajo. Sin ki ni fuerza estar despierta me costó trabajo. Creo que voy bien pues con tu mierda yo ya no encajo. Fruto completo autoalimento fluyendo en mis gajos. Haciendo bombas mientras tú vas por el chicle. Te dije la verdad pero elegiste darte el pique. El tiempo es tuyo y si lo pierdes eso ya lo expliqué. Ya te lo dije. El vivo viviendo del bobo. Otra caída, misma piedra vuelve a reventar los mismos codos. Avanzo porque quiero, me faltan caídas y por eso vuelo. Si 10 me rodean, 1 o 2 son buenos. Sé malos tratos, luché contra el diablo. Yo siempre fui bruja sin trucos baratos. Lo malo lo mato, se acabó su rato. Hice lo que pude, logré despertarme de este sueño ingrato. Escribiendo rap, mi centro alcanzo. Es que así somos todos fuertes. Tócame tú a mí que yo te mostraré los dientes. Caminar en luz atraerá insectos frecuentes. No bajo la guardia, mírame a los ojos. Porque en este mundo nada es lo que parece. Se depreda al débil y también al fuerte. Quieren la información que sale de mi vientre. Porque solo una mujer puede conectar esa fuente. Yo tengo el contacto y tú no lo mereces. Te habla mi programador de mi gente. Tenemos don creador que está limitado en tu mente. Para todas tus normas tenemos plan emergente. Si tú pones los muros, nosotros creamos puentes. Puentes al milagro que crece. Vamos todos fluyendo, nadando como los peces. Como ese vagabundo que aunque los días le pesen, sigue teniendo fe. Sin aferro, sin ley, no necesita un rey. Identifica bien lo que parece, pero nunca es. Vivir sin permiso es un milagro en esta tierra. Nadie recibe aviso para crear una escalera. Para salir del hoyo que la melancolía crea. Aquí en la tierra de milagro, mi lado oscuro siempre quiso mantenerme abajo. Sin ki ni fuerza estar despierta me costó trabajo. Creo que voy bien pues con tu mierda yo ya no encajo. Invisible, anulado. Circunstancias creadas para mantenerte apagado. Se magnifica el débil, lo estúpido es bien calificado. La mente fría tampoco me sirvió para verlo claro. Solo el que ha caído sabe cómo levantarse. Tener que perderse para luego reencontrarse. Darse sin que luego por el ego alejarse. Vivir el infierno y de milagro no dañarse. Aquí en la tierra de milagro. De milagro. Aquí en la tierra de milagro. De milagro.
Willkommen zurück zu Globale Dialoge der Women on Air hier auf Radio Orange 94.0. Ich bin Andrea Zellinka und mit mir im Studio sitzen Sarah Muhammadi und Agnes Sieben. Wir sprechen über feministische Revolution und Transformation, denn das ist das Thema der aktuellen Ausgabe der Frauensolidarität und schauen dabei speziell in den Iran und nach Chile, worüber Sarah und Agnes geschrieben haben. Wir haben vor der Musikpause auch über die Rolle der Medien in Chile geredet und wie die den Prozess des Verfassungsentwurfs begleitet haben bzw. nicht begleitet haben und welche Rolle sie gespielt haben für die Kommunikation zwischen den verschiedenen AkteurInnen in diesem Prozess der neuen Verfassung. Und daran anknüpfend würde ich gerne dich, Sarah, fragen, welche Rolle spielen eigentlich die Medien in Bezug auf die Geschehnisse im Iran?
Der Iran ist ja eines der Länder, das bei weltweiten Rankings, was Pressefreiheit betrifft, so ganz unten ist. Also es gibt keine freie Presse im Iran und JournalistInnen, die versuchen, etwas kritisch zu schreiben, werden inhaftiert. So auch die beiden JournalistInnen, die den Tod von Jina Amini, also über den Tod von Jina Amini berichtet haben, die sind nach wie vor im Gefängnis. Und deswegen wird die Berichterstattung über die Geschehnisse im Iran sehr oft auf soziale Medien ausgelagert. Also die Menschen im Iran und die Menschen in der Diaspora, es gibt ja eine riesige Diaspora an Exil-IranerInnen, kommunizieren auf diese Art und Weise miteinander. Eben Protestierende veröffentlichen Videos, wo man auch sagen muss, dass sie das unter Lebensgefahr machen, weil allein das Schießen eines Fotos oder eines Videos von Protesten auch zum Tod führen kann. Und die iranische Diaspora ordnet diese Videos ein, übersetzt sie, dokumentiert sie und berichtet dann darüber. Also es findet halt quasi eine Auslagerung statt, weil man eben die Erfahrung gemacht hat, dass wenn man nicht reagiert und wenn man eben das Regime so machen lässt, ohne darüber zu berichten, dass es noch brutaler vorgeht. Und das Regime lebt quasi davon, dass es hinter verschlossenen Türen in diesem abgeschotteten Staat, den es errichtet hat, tun und machen kann, was es will und es keinen internationalen Aufschrei gibt. Also das sieht man auch in den letzten 40 Jahren, wie normalisiert auch Beziehungen zu diesem Land geworden sind seitens der EU, Deutschland als größter Handelspartner des Irans und den USA und Kanada. Und eben weil jetzt mehr darüber berichtet wird, fürchtet sich das Regime auch. Es gab Berichte darüber von so einer iranischen Hackergruppe, Black Reward heißen sie, also Berichte, dass im Khamenei, der oberste religiöse Führer und de facto der Diktator des Landes, gesagt hat, dass sie den medialen Krieg quasi verloren haben.
Mhm. Ja. Oh wow, okay. Das habe ich nicht erwartet. Ist ja auch ein ziemliches Eingeständnis eigentlich.
Ja, also war halt kein öffentlich, ein internes Dokument, aber okay. Ja. Mhm.
Dein Artikel leitet ja die Ausgabe ein und darin schreibst du, dass es sich ganz klar um eine feministische Revolution handelt, was gerade im Iran passiert. Wie kommst du zu dem Schluss?
Also über Revolution habe ich ja geredet, also eben, dass es keine Reformierbarkeit mehr gibt, dass man mit dem Regime gebrochen hat, einem Regime, das seine eigene Zukunft, seine eigene Jugend umbringt und daher eben dieser revolutionäre Prozess eingeläutet wurde. Und feministisch, weil eben diese Proteste, diese Revolution von Frauen ausgeht. Frauen waren die ersten Opfer mit der Richtung des iranischen Regimes. Also mit der Richtung wurden ihnen quasi sämtliche Rechte, was so körperliche Autonomie betrifft, was Scheidungsrechte, Rechte über ihre Kinder, Rechte zu arbeiten betrifft, ihnen weggenommen und eben diese Rechte dann Männern gegeben, dass sie über sie entscheiden können. Frauen waren aber auch jetzt schon fast 44 Jahre her, am 8. März 1979, die ersten, die sich gegen das neu etablierte islamische Regime aufgelehnt haben. Also damals gab es große Proteste von Frauen, die halt eben zum 8. März rausgegangen sind, um dagegen zu protestieren. Und jetzt sehen wir, dass eben diese Revolution, die von den Frauen angeführt wird, eine intersektional feministische ist, in dem Sinne, dass sich Frauen auch andere Geschlechter angeschlossen haben, dass sie eben ethnien- und klassenübergreifend ist und dass sie es geschafft haben, eben so eine große pluralistische Gesellschaft, die, wo jeder seine eigenen Interessen hat, zu vereinen gegen ein gemeinsames Ziel, nämlich der Sturz des Regimes.
Mhm. Und das ist jetzt keine so tolle Überleitung, aber auch in Chile ist es noch nicht vorbei sozusagen. Also die Überarbeitung der Verfassung ist noch nicht zu Ende. Du hast es eigentlich schon erwähnt, aber vielleicht kannst du da noch mal mehr darüber erzählen, wie es nun weitergeht.
Genau, also dieser, es wird jetzt einen neuen Verfassungsentwurf geben oder der erarbeitet wird von diesem neuen Verfassungskonvent, der aber gestellt wird erstmal von Expertinnen und Kongressvertreterinnen und dann wird er wieder zur Abstimmung gestellt. Und genau, ich glaube aber tatsächlich, dass viele von den Protestierenden ihre politische Hoffnung nicht mehr ganz in diese Verfassung lehnen. Also ich glaube, viele Forderungen, auch von den sehr progressiven Forderungen, auch die feministischen Forderungen, die drin sind, zum Beispiel so eine Frage wie das Recht auf Abtreibung, was in dem ersten Verfassungsentwurf ganz klar beschrieben war, dass es auf jeden Fall mit einer, ist auf jeden Fall die Angst da, ob das noch drin ist, weil, wie gesagt, einfach die rechten Kräfte im Kongress viel stärker sind und das auch oft so als Bedingung gestellt wird, dass solche Dinge auf jeden Fall vielleicht nicht mehr drinstehen. Mhm. Aber das wird sich jetzt zeigen.
Eine Sache, die ich dich vorher fragen wollte, aber ich finde, jetzt könnte man sie auch fragen. Du hattest ja auch erwähnt, dass feministische Bewegungen einen sehr starken Einfluss auf den ersten Verfassungsentwurf hatten. Wird das dieses Mal trotzdem, werden die trotzdem nochmal eine Rolle spielen oder ist damit zu erwarten, also ist da, zu erwarten, dass das nicht mehr so sein wird?
Ich denke auf jeden Fall. Also auch mit den Menschen, die ich gesprochen habe, auch wenn sie eine Angst haben vor so einem Angst haben vor einem sich stärkenden Antifeminismus auch in Chile, ist einfach die feministische Mobilisierung sehr stark und war auch schon vor den Protesten im Oktober 2019 sehr gut organisiert und sehr stark. Und ich glaube, gerade feministische Kollektive sind eine der bestorganisierten Kräfte in Chile, die auch sehr schnell immer auf politische Situationen in Chile reagieren und die sehr schnell versammeln und versuchen, Antworten darauf zu finden. Und dass die feministischen Forderungen in Chile in den letzten Jahren einfach sehr stark auch die institutionelle Politik und insgesamt die politischen Entscheidungen sehr mitprägen. Und deswegen glaube ich schon, dass das auch mitgedacht wird. Und ich glaube gerade jetzt, wenn wir heute im Studio sitzen mit morgen, dem 8. März, das war auch schon im März 2019 wurde super stark mobilisiert. Es waren mehr als 300.000 Personen in Santiago auf der Straße. Und auch morgen wird wieder mobilisiert. Und ich denke schon, dass das eine starke Kraft bleibt.
Mhm. Okay, dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Eine letzte Sache, die ich super interessant fand in deinem Text, den du für die neue Ausgabe der Frauensolidarität geschrieben hast, war, dass du mit der feministischen Radiomacherin und Umweltaktivistin Melanie Collins-Ursua gesprochen hast. Du hast ja auch eine Radiosendung gemacht mit ihr, die man nachhören kann, das sage ich euch aber später. Und sie, also die Umweltaktivistin Melanie Collins-Ursua, ist sehr stark in soziale Bewegungen eingebunden. Und ich fand es interessant, wie du beschrieben hast, wie sie als Person auf das Scheitern des Entwurfs reagiert. Kannst du da ein bisschen was drüber sagen?
Ja, ich hatte das Gefühl, man hat sehr verschiedene Reaktionen rausgehört. Mhm. Und deswegen fand ich es auch sehr spannend, weil es so ein bisschen widerspiegelt, wie unklar auch für auch Aktivistinnen auch dieser ganze Verfassungsentwurf war, sich dazu zu positionieren. Also es war irgendwie zwischen Enttäuschung, Ermüdung, Angst, aber auch irgendwie so dem Sehen von neuen Chancen. Mhm. Weil auch wenn sie eben viele Sachen vom Prozess auch kritisiert hat, weil es für sie halt eben auch zu wenig partizipativ oder zu wenig radikal war, hatte sie doch besonders zum Beispiel die feministischen Errungenschaften, die in dem Verfassungsentwurf festgeschrieben worden waren, hat sie sehr viele Hoffnung da reingelegt und hat irgendwie doch so gehofft, dass sich wenigstens einige Dinge verändern und die anderen danach noch kommen können. Und deswegen war diese Ablehnung auf jeden Fall mit viel Enttäuschung verbunden und auch irgendwie so eine Erschöpfung, weil einfach sehr viele Aktivistinnen in Chile sehr viel Energie und sehr viel Anstrengung da reingelegt haben, dass es überhaupt zu dem Punkt kam, dass es überhaupt diese Verfassung so gab, wie sie gab, diesen Verfassungsentwurf. Und auch dann diese ganze Arbeit, die in die Kampagne gesteckt worden ist für die Abstimmung. Ich glaube einfach, dass das auch einfach sehr frustrierend war. Und dann gleichzeitig eben hat sie auch diese Angst formuliert gegenüber eines Rechtsrücks, gegenüber eines neuen politischen Ambientes in Chile. Mhm. Und dass auch viele Errungenschaften, vor allem auch feministische Errungenschaften, doch wieder irgendwie so ein bisschen zurückgestuft werden. Genau, aber letztendlich hat sie schon noch eine Chance darin gesehen, auch vielleicht wieder die politische Arbeit, die sie in ihrem Radiokollektiv oder in ihrer Umweltorganisation macht, wieder neu auszurichten, so ein bisschen mehr wieder direkt auf die Personen auszurichten, mehr an der Basis zu arbeiten, mehr wieder so Vertrauen zwischen den Menschen aufzubauen, der auch durch die Covid-Pandemie verloren gegangen ist vielleicht ein bisschen. Und vor allem, was ihr sehr wichtig war, war auf jeden Fall Bildungsarbeit zu leisten und irgendwie so ein Bewusstsein von Solidarität in der Gesellschaft weiter zu vertiefen, was sich ja eigentlich schon gezeigt hat, auch während der Proteste 2019. Aber eine Solidarität, die halt auch leidet unter einer neoliberalen Gesellschaftsordnung, die uns das irgendwie verlernt.
Ja, ich glaube, letztendlich ist es eine Gemeinsamkeit, egal ob es sich um eine Revolution oder um eine Transformation handelt. Diese Ausrichtung auf das Gegenüber, die Arbeit an der Basis und die Stärkung des Miteinanders und der Solidarität. Möchtest du noch was sagen? Nein. Okay, hat kurz so ausgeschaut, dass Agnes hat sich so vorgebeugt. Dann, liebe Sarah und liebe Agnes, vielen Dank, dass ihr heute da wart und mit mir gesprochen habt über eure Themen und eure Artikel. Und wenn ihr mehr über den Verfassungsprozess in Chile erfahren wollt, dann hört doch in die Radiosendung Feministische Perspektiven auf den Verfassungsprozess in Chile vom 26. Oktober 2022 rein, in der Agnes Sieben mit Melanie Collins-Usua gesprochen hat. Die könnt ihr auf www.noso.at nachhören. Oder falls ihr mehr über die Revolution in Rojava und die kurdische Freiheitsbewegung erfahren wollt, die ich habe mit der politischen Soziologin Rosa Burch gesprochen und ein Interview gemacht, das auch in der aktuellen Ausgabe ist. Und da ist auch eine Radiosendung entstanden vom 14. Februar 2023 und die ist ebenfalls auf www.noso.at nachzuhören. Und das sind natürlich nicht die einzigen Themen in der aktuellen Ausgabe. Also neben dem Themenschwerpunkt zur Revolution und Transformation findet sich noch eine Kolumne. Wir haben ja so ein neues Format auf ein Wort und darin reflektiert die indische Researcherin Prinda Lakshmi K. die Abkürzung Flint dar. Und in Sachs in Zahlen stellt die deutsche, also unser anderes neues Format Sachs in Zahlen, stellt die deutsche Autorin und Aktivistin Kypra Gümüşay vor. Mehr Infos findet ihr unter www.frauensolidaritaet.org und die Zeitschrift ist auch im Buchhandel erhältlich. Morgen ist, wie gesagt, der 8. März, feministischer Kampftag. Wir sind hier umringt von wunderschöner, feierlicher Deko. Also die Stimmung stimmt schon mal. Und ab morgen wird auch eine Ausstellung auf dem Badeschiff in Wien eröffnet zu 40 Jahren Frauensolidarität. Die Frauensolidarität hat ja als feministisch-entwicklungspolitische Organisation letztes Jahr 40-jähriges Jubiläum gefeiert. Und da kann man sich so ein bisschen die Entstehung anschauen und den Werdegang und so. Und außerdem ist morgen ja, wie gesagt, feministischer Kampftag. Und auch hier auf Radio Orange 94.0 wird es einen feministischen Programmschwerpunkt geben. Den ganzen Tag könnt ihr euch feministisches Radio anhören. Und auch die Frauensolidarität ist von 14 bis 15 Uhr mit einem Special dabei. Und wir werden über feministische Medienarbeit sprechen, in denen auch die Women on Air eine große Rolle spielen. Ich wünsche euch einen wunderschönen feministischen Kampftag morgen Und zum Abschluss hören wir jetzt noch in den Track Revolution oder Revolution von Aira rein. Und sonst bleibt mir nichts anderes zu sagen, als euch einen schönen Abend zu wünschen. Bis nächste Woche Dienstag um 19 Uhr bei Globale Dialoge der Women on Air. Tschüss.
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 Ich bin geboren in der Revolution, sie versprachen mir Resolution. Aber guck, es kam nichts, sie haben gelungen.
Für Mahsa, für Palästina, für Afghanistan, für meine syrischen Brüder und Schwestern, für Jemen, Irak und Kurdistan. Alles zu deinen Schwestern, die Blutwellen, bevor sie Sex haben. Das ist für Tabriz, für Teheran, für Mashhad, für Shiraz, für Bandar Abbas und Kerman, für alle Kinder von Iran, für alle Träume, die sie uns nehmen, für die Kälte, die sie uns geben, für die Unschuld, die sie uns stehlen, für die Heimat, die wir nie sehen, für Frau, Freiheit in Asa, die leben. Für Afghanistan, für meine syrischen Brüder und Schwestern, für Jemen, Irak und Kurdistan, von Tabriz bis Shiraz, für alle Kinder von Iran, für die Unschuld, die sie uns stehlen, für die Heimat, die wir nie sehen, für Frau, Freiheit, die Gaza, die lebt.
It's your revolution.